Antenne Brandenburg, Boulevard.
Heute mit einem Mann, der wahrscheinlich gar nicht weiß, dass er hier bei uns bei Antenne Brandenburg regelmäßig zu hören ist. Schauspieler Ben Becker, schönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen, das weiß ich tatsächlich nicht.
Ja, und zwar mit dem hier.
Gerede und wieder Gerede.
Du hörst ja gar nicht zu.
Gerede, du denkst, du kriegst jede.
Vertrau mir doch.
So schön, aber doch nur Gerede.
Du verzauberst.
Diese sonore Stimme da zwischen Vicky Leandros, das ist Ben Becker. Wie es zu diesem gemeinsamen Song kam, darüber werden wir sprechen in den kommenden 2 Stunden und über das neue Stück von Ben Becker im Berliner Dom. Ein biblisches Werk, auch mit großer Orgel, glaube ich, ne?
Ja, mit der großen Sauerorgel, ja.
Das also ab nächsten Mittwoch im Berliner Dom. Was das für ein dramatisches Stück ist, das Ben Becker da aufführen wird, auch das wird er uns erzählen. Schön, dass Sie mit dabei sind an diesem Sonntagvormittag. Olaf Kosert begrüßt Sie zum Antenne Boulevard. So richtig bekannt wurde er mit dem Kinofilm Comedian Harmonies, Ende der 90er, Sie erinnern sich vielleicht, und durch das eine oder andere Skandelchen, Schauspieler Ben Becker heute im Antenne-Interview. Mich hat interessiert, ob er eigentlich weiß, dass es über ihn einen ziemlich umfangreichen Eintrag im sehr angesehenen Munzinger-Archiv gibt.
Nein.
Munzinger-Archiv ist ein Archiv, das 27.000 Biografien pflegt, also immer aktuell alles einarbeitet.
Da bin ich ja nicht der Einzige.
Das ist nicht der Einzige. Ich habe einen kurzen Abschnitt mit dem Abriss Ihrer Persönlichkeit mir rausgesucht und Sie sagen mir mal, ob das alles noch zutrifft.
Mhm.
B-Punkt, also die Namen werden immer mit dem ersten Buchstaben des Nachnamens abgekürzt,
ja.
Gilt als einer der erfolgreichsten und vielseitigsten deutschen Schauspieler mit besonderem Gespür für schwierige Charaktere.
Ja.
Kann man so stehen lassen.
Kann man so stehen lassen.
Fachkritiker sehen ihn in der Nachfolge von Klaus Kinski, auch wenn er diesen Vergleich hasst.
Ja, ich finde es komisch.
Warum?
Ja, weil ich finde Klaus Kinski komisch. Und der amüsiert mich und ich gucke dem gerne zu. Und insofern habe ich da nichts gegen. Der Unterschied ist, wenn der Kinski damals in eine Talkshow kam, haben sie die Lampen extra niedriger gehängt, damit er die Möglichkeit hat, da ranzukommen, weil er war ja nicht der Größte, um es runterzuholen. Also in der Hoffnung, dass er sie kaputt macht. Das ist ja wie ein Freifahrtschein. Und wenn man mir den auch ausstellt, dann habe ich da nichts gegen. Mittlerweile finde ich das komisch. Ich mag nur nicht reduziert werden auf diesen Kinski-Charakter. Und ich mag nicht, wenn man mich reduziert auf den sogenannten Bad Boy oder das Enfant Terrible und so weiter. Da bin ich mal eine Zeit lang, aber mittlerweile stehe ich da auch drüber.
Okay, also das würde auch so stehen bleiben dürfen. Dann nächster Punkt, sein Markenzeichen ist seine tiefe Stimme, die er auch in Hörbüchern zur Geltung bringt. Ich glaube, da muss man jetzt nichts mehr
dazu sagen. Da muss man jetzt nichts mehr zu sagen. Ne?
Und während er auf der Bühne und auf dem Bildschirm glänzte, machte der erklärte Punk B-Punkt in seiner Freizeit wiederholt durch Randale von sich reden. In seiner Freizeit.
Vielleicht in meiner auch Freizeit, ich kann mich da nicht dran erinnern. Ich weiß nicht, wo ich randaliert habe, nein.
Würden Sie sagen, es gibt Dinge, Ereignisse aus der Vergangenheit, die Sie lieber ungeschehen machen würden?
Ach, das ist eine komische Frage. Eigentlich nicht, weil erstmal ist das eine Hätte-wäre-wenn-Frage. Das ist ja gar nicht machbar. Zum anderen ist es natürlich so, dass selbst wenn man Dinge macht, die einen letztlich selbst verletzen, bringt einen das ja weiter, weil man sie auf irgendeine Art und Weise verarbeitet. Es gibt ganz wenig Sachen, die mir wirklich peinlich sind oder wo ich sage, da habe ich wirklich Blödsinn gebaut. Zum Beispiel habe ich mir mal in einer Kirche eine Zigarette angesteckt. Das ist mir wirklich peinlich. Alles andere, was ich ausprobiert gemacht habe oder so, galt nie um der puren Provokation wegen, sondern um Dinge zu hinterfragen und zu sagen, wie weit kann man das machen, wie weit geht das? Und da habe ich mir manchmal die Finger verbrannt und das ist ja auch gut so. Dann weiß man, das tut weh und dann kann man darüber nachdenken und macht weiter.
Gut, dann würden wir dieses Kapitel hier an dieser Stelle abschließen. Die Biografie gilt als offiziell autorisiert.
Da gibt es bestimmt noch viel mehr Blödsinn, was da drin steht.
Ich habe sie da, Sie können sie sich nachher gerne mal durchlesen.
Ja, ich nehme sie mit nach Hause.
In 3 Tagen, kommenden Mittwoch, große Premiere in Berlin. Unser Gast Ben Becker spielt im Berliner Dom das Stück Ich, Judas, beruht auf einem Roman von Walter Jens und auf der These, dass Judas gar nicht der Sündenbock der christlichen Heilsgeschichte war, als der er gilt, als der, der Jesus ans Kreuz gebracht hat durch seinen Verrat. Was genau wird da verhandelt?
Das ist ein rhetorisches Meisterwerk, wie ich finde. Also Walter Jens war ja ein Rhetoriker. Und das ist aber ein ganz toller, vehementer, sehr existenzieller Text. Der Text ist so vehement und auch so zeitgenössisch auf eine Art und Weise, dass man den nach draußen transportieren muss, beziehungsweise dass man dem eine Plattform geben muss und den Leuten vortragen oder vorlesen muss.
Sie haben
mir geht natürlich der Arsch auf Grundeis, weil ich Mittwochpremiere habe.
Naja, ist nicht mehr lange hin, aber Sie haben das gesamte Werk schon mal als Hörbuch eingesprochen. Wir hören uns mal einen Ausschnitt an.
Gerne. Nein, Herr, ich habe dich nicht verraten. Ich ganz gewiss nicht. Das ist doch Aberwitz. Die blanke Narretei. Was war denn schon zu verraten, frage ich euch? Sein Aufenthaltsort? Der Garten von Gethsemane? Aber den kannten doch Tausende. Und die Geheimpolizei der Sadduzäer und die römischen Spitze, die seit Jahr und Tag seine Schritte verfolgten, wussten erst recht Bescheid. Die hatten ihre Dossiers. Von wegen Verrat.
Es ist eine Verteidigungsrede. Judas wehrt sich gegen den Vorwurf, der Verräter Jesus zu sein. Und das scheint ein ziemliches Berserkerstück zu sein, denn Sie spielen alleine wieder, ne?
Nein, wie gesagt, wir eingehend schon berichteten, die große Sauerorgel und umspielt auch eine
die
Rolle.
Die unterstützt Sie.
Und dann gibt es da jemand, der hinter mir im Kreuz hängt und sich weniger bewegt als ich. Ich werde ihn nicht schaffen, mehr zu bewegen als der. Also der spielt auch eine große Rolle. Also insofern bin ich nicht ganz alleine auf der Bühne. Und das Spannende an diesem Stück ist halt, ich weiß die Antwort nicht. Ich möchte nicht sagen, Judas war unschuldig oder schuldig oder wie auch immer. Und dieser Text meiner Meinung nach auch nicht, sondern der stellt eine Frage in den Raum. Was heißt Schuld? Wer ist woran schuldig? Und was ist Verrat? Wer hat wen verraten? Wen haben Sie in Ihrem Leben schon mal verraten? Wen habe ich schon mal verraten? Jeder von uns trägt ein bisschen Verrat mit sich herum. Und deswegen habe ich einfach Lust, weil ich ja Schauspieler bin und Künstler und Macher, ein, wie ich mal sage, Bilder male, dieses Bild Leuten vorzustellen.
Naja, das ist das, was ein Schauspieler natürlich in der Lage ist zu leisten, andere Menschen wenigstens zum Zuhören zu bringen, möglicherweise zum Nachdenken. Dieses Stück wird Premiere haben am Mittwoch, 18. November. Tickets zwischen 12 und 49 Euro und dazu gibt's Ben Becker.
49 Euro ist besser.
Ist besser, wo sitzt man da auf der Kanzel?
Oder? Bei mir auf dem Schoß.
Heute hören Sie hier bei uns im Boulevard Schauspieler, Musiker, Autor Ben Becker, und auch für ihn gab es ein Gastgeschenk.
Ich hab's befürchtet.
Sie haben's befürchtet?
Ja, das sieht ein bisschen aus wie ein Geschenk. Also auch für die Tüte, man sieht's nicht durch, aber irgendwie dachte ich, na, Nachtigall, ich hör da Traps.
Naja, also wenn Sie möchten, dann können Sie jetzt auspacken sogar.
Okay, dann packe ich jetzt aus. Also,
ich bin sehr gespannt.
Da sind's alle live dabei da draußen.
Ja,
ich finde der Radio sowieso so geil. Das ist ja viel schöner als Fernsehen, weil man da so live über den Äther geht. Ich finde auch Radiomoderator einen ganz tollen Job.
Na, Sie könnten jederzeit hier anfangen. Ich glaube, mit dieser Stimme
ich komm drauf zurück.
Kusshand genommen.
Ja, jetzt bin ich mal gespannt.
So.
Da freue ich mich sehr. Also, um es nach draußen, so eine pinkfarbene LP, und das ist eine Platte von meinem Jugendfreund Fetisch, mit dem ich ganz, ganz viel Zeit verbracht habe und der bei mir um die Ecke wohnt, und man trifft sich immer noch. Das ist mein Jugendfreund.
Das ist ja
unglaublich. Das ist sozusagen wie mein Bruder. Der Mann ist damals, dem seine Mutter ist gestorben, da ist er aus Brüssel nach Berlin gekommen und hat bei Otto und Monika, also bei meinen Eltern, gewohnt, und meine Mutter hat den sozusagen wie einen zweiten Sohn bis heute. Das ist sozusagen näher dran an unserer Familie als der Mann, der diese Platte gemacht hat. Näher dran
geht's. Was für ein schöner Zufall.
Ja.
Und damit unsere Hörer auch ahnen, was für eine Musik das ist, ich habe einen kleinen Ausschnitt. So klingt das. Wusste ich gar nicht, dass das Elektro ist im weitesten Sinne, kann man sehr gut so nebenbei mal hören auch, oder? Zu welcher Gelegenheit würde das laufen
bei Ihnen? Wenn ich jetzt sage, das kann man nebenbei mal so hören, ist mein Freund Fetisch sauer.
Gut, also vielleicht mal in einer ruhigen Minute diese LP, eine Doppel-LP von Terra Nova, Digital Tenderness für Ben Becker, das Gastgeschenk.
Ich freue mich sehr.
Das freut
vielen,
mich.
Vielen Dank. Ganz
sehr
toll.
Gerne.
Ich hab's nämlich nicht.
Der Antenne Boulevard am Sonntag bis 12 mit Schauspieler Ben Becker. 51 Jahre alt ist er, geboren in Bremen. Nach der Scheidung der Eltern in Berlin aufgewachsen an der Seite seines Stiefvaters Otto Sander. Von Hause aus ist Ben Becker Theaterschauspieler und hat sich selbst mal bezeichnet als einen Theatersoldaten. Was ist ein Theatersoldat?
Echt? Das muss heute, das Zitat kenne ich gar nicht.
Aber nicht? Haben Sie das nicht gesagt?
Dass ich überhaupt sage, ich wäre Soldat. Ich war glücklicherweise nicht bei der Bundeswehr als Westberliner. Also sehr jung zugezogener Westberliner. Mich hätten sie da rausgeschmissen oder eingesperrt. Insofern wundert mich das Wort Soldat. Na, das hat was damit zu tun, wie mein Papa Otto, mein Gott hab ihn selig, sagte, im Theater das Pflichtbewusstsein eines Weichenstellers. Ja, im Theater hat man pünktlich zu sein. Wenn der Vorhang aufgeht, geht der Vorhang auf. Und da gibt's dann auch, da gibt's kein Drumherum. Somit erkläre ich mir das Soldat. Ansonsten kann ich nur sagen, habe ich eine wahnsinnig große Liebe zum Theater und zur Bühne und zum Live. Ich bin da als aufgewachsen in so einem schwarzen Kasten und da werde ich auch bleiben, Zeit meines Lebens.
Eine Bühnenrolle, mit der Sie sich das Publikum geschnappt haben und sogar die eigentlich sehr strengen Kritiker, war der Franz Bieberkopf in Alfred Döblins Berlin-Alexanderplatz, ein kleiner Lohnarbeiter, der an der Großstadt scheitert im Berlin der 20er Jahre. Sie haben das 80 Mal gespielt im Maxim Gorki Theater. Was motiviert Sie oder was hat Sie damals motiviert, auch nach der 75. Vorstellung noch so zu spielen wie zur Premiere?
Ich habe nach diesen 80 Theateraufführungen auch noch ungefähr 100 Lesungen gemacht, da mit diesem Bieberkopf. Der Mann hat mich nicht losgelassen, weil der tut irgendwie weh. Das ist so ein Steh-auf-Männchen. Zum einen liebe ich die Stadt Berlin. Zum anderen ist das ein wunderbarer Roman. Das ist ein Moloch. Und das ist mein Zuhause. Ja, das ist so, wie ich bis heute den Alexanderplatz liebe. Ob ich mit dem Auto komme oder mit dem Flugzeug, wenn ich den Turm sehe, weiß ich, da wohne ich. Das ist irgendwie mein Herz. Und dann jemand, der durch diesen Moloch durchgeht und ein Stehaufmännchen der Gestalt, dass es einem anfängt weh zu tun und einem die Tränen kommen vor so viel Lebenswillen und diesem geradeaus marschieren, egal was da kommt. Das hat mich irgendwie fasziniert. Diese Figur hat mich nie losgelassen und ist bis heute ein ganz tief in mir drin, ein Teil von mir.
Sehr zu empfehlen, dieser Roman, Berlin Alexanderplatz, ein Klassiker von Alfred Döblin. Wenn Sie Zeit haben, holen Sie sich dieses Buch jetzt im Herbst. Gute Lektüre.
Antenne Brandenburg, Boulevard.
Mit Olaf Kosert und unserem Gast, Schauspieler Ben Becker, ausgewiesener Anhänger von Poplegende David Bowie. Der hat ja mal eine Weile in West-Berlin gelebt, ist in den frühen 80ern gern in einen Club namens Dschungel gegangen, wo Sie auch ab und zu waren. Sind Sie ihm mal begegnet?
Ja, ich habe ihm Schläge angedroht.
Ach nee.
Ja, aber da war ich noch ganz klein.
Warum haben Sie ihm Schläge angedroht?
Weil ich verliebt war in meine erste große Liebe, Isabel. Und irgendwie hat er sich an die rangepirscht und gesagt, she looks like female Marlon Brando. Und da habe ich gesagt, Alter, pass auf, ist meine Freundin, Finger weg, sonst knallt's. Und da haben aber alle herzlich drüber gelacht, weil ich glaube, ich war 13 oder 14 und sah aus wie ein kleines Mädchen. Also so richtig ernst genommen hat er das nicht.
Sollen wir in Erinnerung an diese legendären Zeiten David Bowie hören mit Heroes?
Das fände ich ganz toll. Ich liebe Heroes.
Antenne Brandenburg, der Boulevard, heute mit Schauspieler Ben Becker. Er hat vor einigen Jahren seine Autobiografie geschrieben und in der steht, dass er als Junge so berühmt werden wollte wie Michael Jackson. Ich wollte von Ben Becker wissen, woher kam dieser Drang, schon als Kind irgendwann mal Superstar zu werden?
Stimmt das auch nicht? Doch, das stimmt. Ja, das ist ja ein ganz kindlicher Traum. Ich wollte halt immer so Superstar werden eigentlich, ja. Und dass da dann nachher sowas Komisches draus wird, das wusste ich auch nicht. Ich muss nur lachen, weil ich erinnere mich an einen Morgen, da habe ich gesagt, ich gehe jetzt Brötchen holen, ja, für Mama und Papa und so. Und dann bin ich hoch zur Bäckerei und da kommt man am Zeitungsladen vorbei. Und da war dann die Bild oder weiß ich was, BZ oder was. Und da stand irgendwie Superstar Boris Becker und ein Bild von einem, der sah so ähnlich aus wie ich. Und da habe ich gedacht, scheiße, Alter, alles vorbei. Das Arschloch hat hier jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Werde ich nie vergessen. Deswegen muss ich da so drüber lachen mit dem Michael Jackson.
Naja, da haben Sie vielleicht Ihre eigene Zukunft schon gesehen.
Ich würde sagen, das hat er nicht geschafft mit dem Strich durch die Rechnung.
Ja.
Würde ich sagen.
Die Bild-Zeitung meine ich.
Nein, der Boris Becker meine ich. hat das nicht geschafft, mir einen Strich durch die Rechnung zu machen.
Nein, nein, ich meine mit der Illusion, dass aus Ihnen nichts wird.
Also ach so, oder na, mit ja, der nur, Annahme. Es ist ja was draus geworden, ja, aber Michael Jackson bin ich ja nun nicht.
Also, ja gut. Ja,
ich tanze auch nicht schlecht, aber nicht ganz so professionell.
Aber wie sehr prägt anders. Einen das, dass man aus einer Theaterfamilie kommt? Ihre Mutter Monika Hansen ist Schauspielerin, Rolf Becker ihr Vater, Otto Sander ihr Ziehvater, alles Schauspieler. Muss man sich da auch als kleiner Junge schon gegen so viele Darsteller in der Familie behaupten?
Letztlich ja. Also nee, als kleiner Junge behauptet man sich nicht. Als kleiner Junge habe ich gesagt, wenn wir Haare schneiden, bitte nicht über die Ohren. Aber das kommt natürlich irgendwann auf einen zu. Und ich sage mal, wenn man dann jemanden wie Otto Sander vor der Nase hat, ein großartiger Gentleman und selbiger Zeit der größte und wunderbarste Anarchist, den ich je kennengelernt habe, dann muss man sich natürlich irgendwie schon dagegen behaupten. Ja, man muss grundsätzlich seine Väter verarbeiten und abarbeiten, grundsätzlich. Bei aller Liebe.
Aber das müssen irgendwie ja alle.
Man,
ja.
Das müssen alle. In einer Klempnerfamilie groß geworden, dann wäre ich wahrscheinlich Klempner geworden. Und so blieb gar nichts anderes übrig. Also will man da irgendwie ran und das auf Teufel komm raus auch den Alten überholen. Mittlerweile sehe ich das alles etwas relaxter und sage, ich kann den gar nicht überholen, weil als Schauspieler ist sowieso der eine so und der andere so. Das heißt, man kann nicht unbedingt sagen, der ist besser als der oder so, sondern anders. Aber ich habe von dem unheimlich viel gelernt und bin an diese wunderschöne Art und Weise seiner Anarchie, habe ich versucht, meine manchmal etwas plakativere Anarchie dagegen zu setzen, verneige mich immer nach wie vor der seinen. Mit aller Liebe, die ich in mir trage.
Sie hören den Boulevard mit unserem Gast Ben Becker. Auch seine Schwester ist ja eine bekannte Schauspielerin geworden, Merit Becker. Heute Abend ist sie wieder als RBB-Tatortkommissarin zu sehen, im Ersten. Und mich hat interessiert, welches Verhältnis haben die beiden eigentlich zueinander, was den Beruf angeht? Ist gegenseitige Kritik erwünscht oder doch eher tabu?
Nee, tabu ist es gar nicht. Also manchmal streiten wir uns, manchmal tun wir uns weh, manchmal lachen wir. Wir setzen uns ernsthaft auseinander und wir führen ernsthafte Gespräche miteinander. Und sie erzählt mir, wie es ihr als Lena Rubin Tatortkommissarin geht und wie der Drehtag war. Und ich erzähle ihr, wie mein Drehtag war oder welche Probleme ich gerade habe. Und dann gibt es mal wieder eine Woche, da hören wir gar nichts voneinander. Aber im Großen und Ganzen haben wir einen sehr, sehr engen Kontakt und sind, glaube ich, sehr, sehr gut miteinander und sehr stolz aufeinander und lieben uns sehr.
Sie haben Nina Rubin erwähnt, der Tatort heute läuft, der zweite ja. RBB-Tatort mit Merit Becker und Marc Waschke. Wie gefällt Ihnen das, was sie da macht in diesem Tatort?
Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Ich meine, den ersten Tatort ja, haben Sie gesehen.
Ja, den habe ich gesehen. Ich ganz ehrlich, ich musste lachen, weil also meine Schwester mit dem Ballermann und als Tatortkommissarin, man kennt sich halt von zu Hause. Und ich habe gesagt, Merit, ich glaubte nicht die Polizeischülerin, aber das hat was mit uns zu tun. Ja, also das.
Mein Gott, Sie kennen sie wie keine andere.
Ja, mein ja. Gott, Merit lacht auch, wenn ja. die mich sieht und ich spiele einen Bösen im Fernsehen. Da sagt die auch, du spinnst, ja, weil die mich kennt. Und da man sich so gut kennt, muss man dann halt auch irgendwie lachen. Im Großen und Ganzen bin ich natürlich unheimlich stolz auf die und finde das ganz toll, wie die diese Rolle spielt und wie die sich die erarbeitet und was die da macht. Und ich bin einfach unheimlich stolz zu sagen, meine Schwester ist Berliner Tatortkommissarin und das ist eine geile Schauspielerin und die macht das unheimlich gut. Klar, trotzdem lache ich. Wenn die Pistole zieht.
Heute Abend wieder Grund zu lachen. Möglicherweise, ich weiß nicht, ob sie Gelegenheit hat, die Pistole zu ziehen. Wahrscheinlich ist eine Familientragödie. Der neue Tatort heute Abend des RBB mit Merit Becker. Ätzend, so heißt diese Folge im Ersten.
Einschalten.
Unbedingt. Eine nicht ganz unwichtige Frau in seinem Leben ist Vicky Leandros. Die beiden haben berühmtes Chanson neu vertont und haben auch mal gemeinsam was für ein Kinderhörbuch aufgenommen, das Ben Becker geschrieben hat. Ich habe ihn gefragt, wie es eigentlich zu dieser Verbindung kam.
Vicky sagt zu mir, pass auf, das ist ja schön, dass wir uns treffen. Ich habe da so einen Song in der Mache, da brauche ich eine dunkle, sonore Stimme. Und da habe ich gesagt, das ist ja schön. Ich produziere gerade selber ein Kinderhörspiel und ich brauche jemanden, der für mich O Tannebaum singt. Und das hat sie gemacht.
wenn ich richtig informiert bin, vorneweg mit Ihrer Tochter. Sie können das bestätigen?
Genau. Oder? Ich habe das Hörbuch gemacht, ja. Meine Kindergeschichte. Bruno, der Junge mit den grünen Haaren. Ja. Und wenn Bruno den Mund aufgemacht hat, hat das meine Tochter gesprochen. So, und dann haben wir dieses O-Tannenbaum irgendwie eingesungen. Ja. Bisschen Lee Marvin, bisschen Tochter, bisschen Vicky Leandros.
Wir hören uns das mal an. Ja.
O-Tannenbaum, O-Tannenbaum, wie schön sind deine Blätter.
O-Tannenbaum, O-Tannenbaum, dein kleines was Leben.
Da war sie, Vicky Leandros. Das heißt, so kam diese Verbindung zwischen Ihnen beiden?
Ja. So kam das. Und wir sind bis heute wirklich, ich liebe diese Frau, die ist wirklich ganz, ganz toll. Also man telefoniert nicht jeden Tag, sondern alle 2 Monate oder man trifft sich und dann freut man sich und trifft einfach einen schönen Menschen. Und Vicky geht's genauso.
Einen schönen Menschen mit einer unglaublichen Stimme.
Ja.
Sie haben sich beide einen Song genommen, der im Original gesungen wurde von Dalida und ihr Part Alain Delon, nämlich den hier.
Parole, parole, parole. Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Da haben Sie aber wesentlich mehr Bass als Alain Delon,
ja,
oder?
Aber der hat mehr Wumms als ich. Pass auf, weil der kam nämlich, wir haben das bei Carmen Nebel gemacht und dann wusste ich das nicht. Da haben sie gesagt, ja, also Alain Delon singt die letzte Strophe mit Vicky. Und da war ich natürlich erstmal so, aha. Also der nimmt mir ein bisschen den Kuchen vom Blech, aber auf der anderen Seite, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich da total begeistert, weil das ist einer meiner absoluten Heroes. Und dann kam der zur Carmen Nebel. Und der war so breit. Und dann, also der ist mit dem Learjet aus Paris gekommen. Und der Manager, der Deutsche, war so fertig und sagte mir, ah, Ben, ich sag, was ist los mit dem? Sah aber geil aus. Also mit der fast 80, ist super. Und dann sagte er, also der hat während dem Flug im Learjet so viel Haschkekse gefressen, ja, 80, und hat dann im Hotel gesagt, die Kekse waren zu trocken, er bräuchte jetzt eine Flasche Champagner. Und so, und dann ist er da über die Stufen gestolpert, das war schon nicht mehr feierlich. Den abends beim Auftritt, knallhart, bam, ja, da stand der. Also insofern, ja, schöne Geschichte einfach.
Antenne Boulevard.
Wir haben gerade über Bruno gesprochen, den kleinen Jungen mit den grünen Haaren. Es gibt eine schöne Geschichte und um die muss ich Sie jetzt einfach bitten zum Schluss, wie Sie sich die Haare mal rot gefärbt haben und zwar mit Autolack. Ich konnte es nicht glauben, als ich... Tun Sie uns den Gefallen, erzählen Sie die bitte nochmal. Die war so schön, die müssen
ja,
wir einfach
Ja, das war
hören.
Folgendes. Ich weiß gar nicht, wie alt war ich, 15 oder was. Und da spielten die Dead Kennedys in der Stadt, ja, im SO 36. Und die ganze Straße war voll mit Punks und ich war so ein BVG. Ja, wunderbar war das. Auf jeden Fall, die Scheiße war, meine Haare, die waren damals so rot, Marlboro Rot habe ich die immer gefärbt. Mit so Zeugs, das kam aus London, Crazy Color hieß das. So, und irgendwie ist mir zu spät aufgefallen, dass ich vergessen habe nachzufärben. Und das sieht dann irgendwie so vergilbt und scheiße aus. Und da war ich da unzufrieden und gesagt, ich kann so nicht aus Dead Kennedys Konzert. Aber dieser Laden hatte zu, wo es diese Color-Dosen gibt da. Also habe ich gedacht, nee, Bäcker, also entweder du bleibst zu Hause, das geht auch nicht, du musst dir was einfallen lassen. Und dann bin ich zur Sheltonstelle um die Ecke und habe eine Dose Dubli Autocolor Rot Metallic gekauft. Die habe ich mir die Haare gejagt. Und ich hatte die geilste Frisur an dem Abend. Aber das war's dann auch am nächsten Tag. Pass auf, ich bin abends irgendwann
mit dir.
Pass auf, das Schlimme war, ja, nee, pass auf, viel schlimmer, pass auf, das Schlimme, ich bin ein Arzt mit meiner damaligen großen Liebe nach Hause, zu der nach Hause. Und die hat mich da, hat gesagt, so kannst du nicht schlafen gehen. Und die hat mir eine Glatze geschnitten. Und das habe ich aber nicht mehr gewusst. Ich bin am nächsten
Während
Tag.
Während Sie schliefen?
Nein, aber ich war so hin und weg, dass ich das nicht mehr gecheckt habe. Ich wusste nicht, die hat gesagt, die Haare müssen ab jetzt und so. Und dann hat die mir die ganze Double Autocolor abrasiert. Und ich habe bei der gepennt und bin morgens um 7 oder was weiß ich, zum Pinkeln bin ich da durch den Bad und am Spiegel vorbei und denke, ich sehe nicht richtig. So was Hässliches. Also, aber es war ein schöner Abend. Dubli Autocolor. Metallic
Unglaublich. Also da muss man erstmal drauf kommen. Er hat auch schön geglänzt, vermutlich, oder?
Dad Kennedy ist ja, sah geil aus. Schönste Frisur des Abends.
Ich nehme an, für Ihre Rolle im Berliner Dom haben Sie einen professionellen Maskenbildner. Da wird Ihnen sowas nicht passieren.
Da habe ich überhaupt keinen Maskenbildner. Den brauche ich
Ach so.
Nicht. Ich habe mir ein Kostüm ausgedacht, das habe ich, aber Maske brauche ich da nicht, ne. Da gehe ich raus und beschäftige mich mit diesem Text. und lese den Leuten ein bisschen was aus der Bibel vor. Dann lese ich ein bisschen Amos Oz, Judas, das ist ein Roman. Und dann fange ich an, irgendwie mich mit diesem Text von Walter Jens auseinanderzusetzen, mit der großen Orgel mich zu unterhalten und so. Was das genau wird, weiß ich nicht. Es ist ja, ich sag mal, ein mutiges Experiment. Mehr ist es nicht. Ich weiß nicht, was auf mich und auf die Leute zukommt. Ich hoffe, es gefällt oder beschäftigt.
Es klingt nach einem spannenden Unterfangen. Kommender Mittwoch die Premiere von Ich, Judas im Berliner Dom mit Ben Becker. Weitere Vorstellungen am 19. und 22. November. Dafür viel Erfolg und herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich bedanke mich. Mir hat das auch ganz tolle Sendung, hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht. Was die Musik angeht, Dead Kennedys, finde ich, könnten wir jetzt mal hören.
Da muss ich erstmal mit dem Chef sprechen.
Genau, das Oma und Opa freuen sich. Ich bedanke mich auch und bedanke mich sehr für das schöne Geschenk. Vielen Dank.
Danke auch.